Jetzt sind wir bei Folge Nummer 3 nach der Sommerpause und ich hoffe, liebe Zuhörer, Fans oder einfach nur, die zufällig auf uns gestoßen sind, dass unser loser Plauderton sich allgemeiner Erheiterung und Begeisterung, wie sagt man?
Finde ich gut, weil
dass
so
es ankommt.
Hallo erstmal, Lars.
Hallo, ja. Silvio. Das habe ich ohne Rückfrage einfach so vor mich hingesprochen und noch nicht mal guten Tag gesagt. So alles sind gut. Wir hier. Ja, die, so, auch die Sitten und der Umgangston, der leidet. Ja, so ist das hier. Bei Wein und Weltfrieden. Dabei wollen wir doch friedlich. Zugunsten der Unterhaltung unserer Hörerschaft.
Zugunsten der Unterhaltung, hoffentlich.
Ja.
Aber eigentlich war es ja das, was wir damals wollten, als wir vor jetzt schon anderthalb Jahren angefangen haben, uns zumindest turnusmäßig irgendwie zu kontaktieren und.
Genau,
ist das eigentlich, wir sind ja die Manöverkritik gegangen, als wir die Sommerpause hatten und du hast gesagt, dass mit dem ins Wort fallen fandest du nicht so höflich und so schön. Hat sich das gebessert?
Nee, ne? Ja, so ein bisschen ins Wort fallen ist ja in Ordnung. Manchmal war das, glaube ich, aber dennoch zu viel. Ist allerdings, das vielleicht auch zur Erklärung, so ein bisschen dem geschuldet, dass wir natürlich meistens remote, wie es so schön heißt, arbeiten, sprich uns übers Internets miteinander verbinden und gar nicht uns echt in echt gegenüber sitzen und dass natürlich so ein bisschen so Zeitverzögerung etc. dazukommt und dann hört man nicht so ganz, dass der andere was sagen will, dann redet man aber irgendwie doch los und dann wirkt das ein bisschen seltsam, obwohl wir, das sei hier versichert, wenn wir uns in echt sehen, also ganz leibhaftig uns gegenüber sitzen, nur so bedingt ins Wort fallen, also nur dann, wenn man den Kram des anderen gar nicht hören will, nur dann versucht man
klingt
das.
Schön und idyllisch und unsere Muttis wären stolz auf uns, aber ich möchte auch ein bisschen Redezeit haben, deswegen muss ich manchmal die Unhöflichkeit dann irgendwie aufleben lassen, dass ich dir ins Wort falle.
Ja, wie Politiker, ja. Ne? Die bekommen ja auch in Talkshows, wenn es dann so um Wahl geht und sowas, kriegen die auch Redezeit. Also Minuten, also die Sendung ist 10 Minuten lang, 4 Politiker sind es, jeder kriegt 2,5 Minuten. Und dann ist es quasi die Frage, oder in diesen Battles, Rededuell. In den Rededuellen ist es ja auch so, ne? Da wird zugesichert und Zeiten und so, das ist alles ganz spannend. Meistens total öde.
Aber und ich hoffe nicht, dass wir in diese Situation verfallen, die ich letztens hatte, als wir hatten eine Situation, also eine öffentliche Situation, wo jemand auf Fragen antworten musste und er hat es geschafft, und ich glaube, davon hast du relativ häufig welche, genau auf diese Frage mit einem Wort einzugehen und die Frage dermaßen verwässern zu lassen. Das sind ja Talente, also ganz, ganz viel zu reden.
Und nicht
aber
zu sagen.
Die Frage nicht zu beantworten. Ich fand das so, dachte ich, das möchte ich können. Ich hoffe, wir können das nicht.
Es gibt Leute, die da gibt es zwei verschiedene Typen. Es gibt natürlich diejenigen, die das wirklich richtig können, ja, die halt sehr wohl wollen, die auf eine Frage dann nicht antworten wollen, aber dir so ein Stück geben, also dass der Vorwurf, du hast ja gar nicht die Frage beantwortet, gar nicht so richtig gilt, aber dann mit was Eigenem kommen. Da gibt's die, und dann gibt's diejenigen natürlich, die schlicht deine Frage nicht interessiert, sondern sie einfach reden wollen. Das ist mir, von denen habe ich relativ viele in meinem Leben als Journalist und Reporter und Autor und weiß ich, Google, wie das alles sich nennt, habe ich relativ viele erlebt, ne, die einfach so die Frage gar nicht so interessiert, sondern die wissen halt so, das Fernsehen kommt, super, und dann hast du ganz typisch so bei so Gründern, ja, also die haben keine Ahnung, also irgendeine Firma gegründet und dann, du willst sie eigentlich nur als Interviewpartner für eine Expertise zu irgendetwas und dann wollen die aber eigentlich über sich selbst erzählen. Da gibt es auch einen sehr bekannten Weingutsnamengeber bei dir in der Gegend, der ist auch so, der wahnsinnig gerne von sich selber redet.
Wahnsinn, unglaublich.
Und der einfach, den kannst du auch, also ein ganz netter Kerl, aber den kannst du was fragen, der beantwortet die Frage aber nicht, eigentlich auch gar nicht, sondern er redet einfach, worüber er eben reden will. Und dann musst du
halt, hat aber das Talent trotzdem zumindest eine Basis zu finden, wo du also nicht sagen kannst, nee, ich hab, also das ist,
er ist dabei also halt nicht unhöflich, das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? Wenn das trotzdem irgendwie alles nett klingt, ne, dann ist es halt so, ja, wenn das so, was, deshalb kann ich ja so Rededuelle immer gar nicht mit anhören und ertragen, wenn das dann so beleidigend wird, ja, oder auch wenn jetzt der Kollege gerade in Sack gehauen hat oder in Sack haut, der Frank Plassberg von Hard Aber Fair, der geht jetzt in Rente, wenn ich das richtig verstehe.
Oh.
Und da war mir das manchmal, ich meine, war einer der wenigen, der es wirklich geschafft hat, so mit ein bisschen mit Anstand und Würde, aber wenn dann sich so doch so die Stimmung ein bisschen aufheizt, ja, und du dann so dazwischen gehen musst und die Streithähne trennen, und das hat dann manchmal, kriegt das so beleidigende Noten, weil ich jetzt erst eigentlich, das ist einer der wirklich richtig Guten, die das mit einem Witz oder irgendwie sowas geschafft haben, aber wenn die sich dann so beschimpfen und beleidigen, dann schäme ich mich immer so mit, ja, und dann das kann ich nicht ertragen, das kann ich nicht haben. Wie man hier so schon sagt, das kann ich nicht haben. Das ist nicht meins. Aber dahin wollen wir ja gar nicht, sondern wir wollen ja hier ein Miteinander.
Und auf der anderen Seite kann das, jetzt wollte ich irgendwas sagen, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich hatte vorhin einen guten Gedanken, also es war mein guter Gedanke heute des Tages, den hätte ich gerne aufgegriffen. Ich wollte nämlich eine Podcast-Empfehlung, vielleicht kann ich den Bogen, genau der eine, eine Podcast-Empfehlung aussprechen, dass es auch bereichernd interessant sein kann, mit Menschen zu reden und diese zu interviewen, was ja eben auch was du auch sehr gut kannst, weil ich finde, dass selten jemand so gute Fragen stellen kann, komischerweise nie im Podcast, wie du, wie ich das oft auf unseren Reisen erlebt habe. Und das ist, kennst du den Podcast Hotel Matze?
Nein.
Der lädt sich großartige Gäste ein, unter anderem, da muss ich jetzt leider mit Halbwissen glänzen, wenn überhaupt, Gäste ein, Jean-Remy von Matt. Das war ist einer der absolut kreativen Köpfe.
Jung von Matt, hat man tatsächlich schon mal.
Genau, ja, ganz genau.
Gibt es halt in Hamburg durchaus bekannt.
Slogan.
Wir sind Papst.
Genau, kommt er aus eurer Ecke. Und ja, genau. Und den hat er unter anderem da gehabt.
Der Micky Beisenherz, den Glöckler und sowas, ja. Ich habe jetzt
richtig.
In deiner Zeit des Überlegens habe ich das Internet angeworfen und dann hier genau Jean-Remy von Matt. Woran hast du gemerkt, dass du aus der Zeit gefallen bist? Schöne Frage.
Und kann, das ist ein so, der so wie Domian seiner Zeit. Also er kann sich hinstellen, kann einfach die Leute zum Reden animieren. Das finde ich einfach großartig.
Wobei, was der Domian geleistet hat, finde ich, ist schon beeindruckend. Der da nachts gesessen hat und da ja wirklich, ich sag mal zurückgehalten formuliert, charmante Wege gefunden hat, sehr schwierige und eigenwillige Fragen zu beantworten oder mit den Leuten zu reden, das hat mir schon wahnsinnig viel Respekt, also tiefes Respekt. Eine große Leistung, finde ich.
Wozu aber auch eine gewisse Respektlosigkeit vor der Person letztlich gehört, glaube ich. Dass wenn du manchmal so über die die wollten das natürlich, sonst hätten sie da nicht angerufen, aber über die eigene Privatsphäre hinaus Fragen stellst, die teilweise so intim und so zermürbend sind. Also finde ich, da musst du schon eine sehr geringe Schamgrenze auch haben, eine eigene, oder?
Also ein guter Fragesteller, also der gehört ja einerseits so, der muss vor allen Dingen sich selbst zurücknehmen. Ja, das ist ja ganz oft so das Problem von den meisten oder von vielen Interviewern, sprich Talkmastern oder sowas, dass sie selbst sich wahnsinnig wichtig nehmen oder eben auch andauern. Da gibt es im ZDF so einen gut aussehenden jungen Mann, der finde ich immer sehr viel, also der stellt eine Frage und verbindet die Frage, aber ja, bei mir ist das so und so. Ich habe das spielt, finde ich, nicht immer so die große Rolle, sondern man muss sich selbst zurücknehmen und gucken, wie man denjenigen dahin kriegt, wo man will, also wo man auch glaubt, vielleicht auch durch Vorgespräche etc., dass das ein spannender Punkt ist, den man hier in der Öffentlichkeit diskutiert. Ja, der Fragesteller überlegt sich ja auch, wozu stelle ich denn die Frage, was will ich denn damit? Ne? Ich möchte den und den Part, den finde ich spannend in dem Leben oder aus der Vita dieses Menschen, den möchte ich zeigen. Also muss ich da irgendwie drei halbwegs schlaue Fragen darzustellen, dass er sich genau dazu äußert. Also da willst du ihn ja hinkriegen. Ja? Und dann ist auch die nächste große Schwierigkeit, wo vielen auch, finde ich, das Talent abhandengekommen ist, ist dann dieses Zuhören. Also wenn du jemanden, also manchmal ergibt sich ja was, ja. Vielleicht hast du in der Vorrecherche entweder nicht gewusst oder vielleicht war das auch unbekannt, keine Ahnung. Aber dass, wenn jemand was sagt, dass du tatsächlich verstehst, was er sagt und dann eine daraus eine Schlussfolgerung ziehst und daraufhin eine neue Frage stellst, vielleicht auch eine, die gar nicht auf deinem Zettel steht oder die du gar nicht im Kopf hast. Also ich zum Beispiel mache das bei den Interviews immer so, dass ich, oder immer ist übertrieben, aber oft so, dass ich kein Zettel habe, also keine Fragen, keine notierten Fragen mit mir führe.
Das stimmt, ja.
Weil ich es wichtig finde, dass man das zu einer angenehmen Situation macht, dass man es wirklich dahin kriegt, dass man, wenn man ein Interview mit einem anderen Menschen führt, das zu einem Gespräch werden lässt. Ja, natürlich habe ich im Kopf, welche 10 Fragen oder 10 Punkte ich will, ja, aber da am Ende stelle ich halt 30 Fragen oder 20 oder es wird ein Gespräch und vielleicht stellt man manchmal gar keine Frage. Also der andere kommt auf einmal ins Reden und dann fragt man nur so zwischen oder gibt nochmal so, ne, dass es ein Gespräch wird und dann kommt von ganz alleine das, was man wollte, oder vielleicht ganz neue, interessante und spannende Sachen. Aber wenn du dann eben immer so wirklich sklavisch deine Fragen abliest, so Stück für Stück für Stück, und dann, ne, also wie war das dann damals mit dem Tod ihrer Mutter? Dann erzählt er da 5 Minuten ganz herzerweichende Sachen und dann würde es ja eher fragen, ja, und wie sehen die das denn jetzt mit ihren Kindern so, wie würde das und so weiter, wenn sie sterben und so weiter. Stattdessen sagst du dann, nächste Frage, zu ihren Finanzen. Dann kommst du dem Menschen, den reißt du ja jedes Mal immer wieder so aus seinem Redefluss und aus dieser Situation, somit dann schaffst du kein vertrauensvolles, entspannte Umgebung und dann wird er nicht wirklich auspacken oder eben auch diese Frage-Antwort-Situation vergessen, sondern es zu einem Gespräch werden lassen und einfach plaudern und erzählen und da kommen vielleicht ganz unerwartete Sachen und dann ist eben dieser Punkt, dass du, was du als Zuhörer immer so im Unterbewussten oder Zuschauer im Unterbewussten wahrnimmst, ist der Unterschied, trägt jemand etwas vor, ja, oder ist das authentisch, also Authentizität, ja, das ist ganz wichtig, also kommt das wirklich aus dem heraus oder hat er das irgendwie auswendig gelernt, ja, also ganz oft bei, jemand, der so Botschaften in die Welt bringen will, ja, oder Leute, die unsicher sind, die tatsächlich dann also musst du vor dem Interview, wenn dann die Fragen hingeschickt, das, was ich wahnsinnig ungern mache, oder teilweise auch ablehne, und dann schreiben die ihre Antworten, dann an deren Antworten arbeiten 30 Leute mit, dann wird das durch 5 Abteilungen abgenommen und dann lernen die das auswendig. Und jetzt stell dir vor,
ist so.
Ja, und stell dir vor, du stellst die Frage, also ist mir auch schon passiert, du stellst die Frage nicht wortwörtlich, nur so, aber die Frage war doch eine andere. Ich sage, so oder so, ja, es geht um das und das. Ja, nee, die Frage, dann hast du die aus dem Konzept und dann kriegen die keinen Satz mehr geradeaus raus. Und du hast halt das Problem, dass das klingt alles ganz seltsam. Also du merkst ja, wenn jemand was auswendig gelernt hat. Ja, dann ist das nicht authentisch, dann ist das nicht glaubwürdig, dann kommen ganz viele Sorgen so mit. Aber eigentlich geht es also ein bisschen
geht's ja hier auch
um Wein, Silvio, oder? Jetzt sind wir hier bei der allgemeinen Interviewführung. Wo soll denn das hinführen?
Sollte eigentlich erstmal nirgendwo hinführen, weil ich es einfach mag, wenn du erzählst, wenn du aus deinem Leben erzählst, weil du ja viel gereist bist und ich da manchmal auch Sachen erfahre, oder die ich einfach total spannend finde, die ich halt in meinem kleinen, erbärmlichen Leben nicht erfahren darf, wo ich doch hier so arbeite. Ich bin auch viel gereist dieses Jahr.
Ich wollte gerade sagen, du bist doch nur...
Und hab da oft an dich gedacht.
Du bist doch einer von uns.
Irgendwie war es...
Ja. Vom irgendwie reisenden Volk.
Auch exorbitant viel und wird auch noch einiges mehr, was mich sehr freut. Aber ich glaube, das ist eben auch so diese Wahrnehmung nach Corona, nachdem man eben lange Zeit nicht reisen konnte oder nicht bewusst reisen konnte, dass man dieses Jahr das Gefühl hat, dass man irgendwie über die Dinge hinaus reist. Also unter anderem war ich im Burgund, das muss ich dir wirklich mal im Gesonderten, entweder privat oder hier im Podcast mal erzählen. Ich hatte großartige Erlebnisse im Burgund, darf jetzt im Oktober unter anderem ins Bordeaux fliegen, war zwischendurch in Italien,
dann klingt in Kalifornien,
in Griechenland und so weiter. Aber eine meiner wichtigsten Reisen, das könnte dich vielleicht interessieren, war alljährlich und
Berlin.
Ich freue mich da sehr, sehr, sehr darüber, da fahre ich öfters hin, aufgrund meines lieben Sohnes, war Wiesbaden. Ich war kürzlich in Wiesbaden, jetzt ist schon Wochen.
Und das ist eine Reise wert, sagst du? Jetzt kommt aus Wiesbaden, hoffentlich nicht.
Aber. Wiesbaden auf alle Fälle, wunderschöne Stadt. Wahrscheinlich leider viel zu teuer, so als Vorort von Frankfurt. Jetzt kommt aus Wiesbaden einiges. Oder als Vorort von Mainz. Na Quatsch. Schlimm, nein. Also wunderschöne Stadt. Ich bin wirklich total super gerne dort. Allein auch mit dem Umland. Und ich verstehe jeden, der da total gerne hinfährt. Für mich gibt es einmal im Jahr da einen anderen Anlass, dorthin zu reisen. Das ist immer so die letzten Tage des August, wenn die Vorpremiere der großen Gewächse dort stattfindet. Hast du das schon mal gehört? Also große Gewächse, Vorpremiere?
Also ich könnte mich jetzt so in Zurückhaltung üben und sagen, nee, erzähl doch mal. Aber nee, doch, na klar, habe ich davon gehört.
Und es ist großartig. Also da werden viel zu wenige, aber doch viele und von beiden Experten, Journalisten, Zombies, sonstiges.
Da kommen Haufen lustige Leute zusammen, willst du damit zum Ausdruck bringen.
Genau, die nach der zweiten Flasche Wein noch lustiger werden und auch vorher schon lustig sind. Nein, Quatsch. Es findet dort eben kurz vor dem September, wenn die großen Gewächse, also die Grand Cru Weine des Folgejahrgangs präsentiert werden können, eine Vorpremiere statt. Also wo man Leuten, die glauben, etwas über Wein zu wissen, diese schon einmal präsentiert. Und dieser Aufwand, der dort gepflegt wird, ist so enorm, das ist so großartig. Also man sitzt an seinem Tisch und bekommt die Weine serviert und kann die 500 bis 600 großen Gewächse quer verkosten an 3 Tagen. Und kann sich einen Überblick über den Jahrgang verschaffen, was natürlich gerade eben auch mit den letzten Jahrgängen total spannend ist, weil es natürlich ein Auf und Ab der Jahrgänge war und eben gerade in dieser sich verdichtenden Klimasituation, was wir jetzt in einer unserer letzten Folgen schon formuliert haben, immer spannender wird, wie die Winzer auch damit umgehen und wie die Winzer, die jetzt ja mehr und mehr im Weltfokus dann letztlich auch stehen, da der deutsche Wein sich ja in den letzten Jahren wahnsinnig entwickelt hat, in den letzten 20, 30 Jahren wieder an ein Vorjahrhundertsniveau sozusagen angeschlossen hat, welche Präsenz er hat und welche Konstanz da letztlich auch zu erleben ist. Und dafür trägt letztlich der VDP die Verantwortung, also für die Vorpremiere, für die großen Gewächse als solches und auch in großen Bereichen für letztlich die Entwicklung, die qualitative Entwicklung des deutschen Weins im Allgemeinen, weil es mit seinen 200 Weingütern das Zugpferd des deutschen Weines ist. Wie siehst du als gerne Weintrinker in VDP oder beziehungsweise wie kann man es bezeichnen, als entfernter Familienangehöriger eines VDP-Weingutes? Ist ja für dich schon ein Begriff, VDP-Wein.
Der deutschen Prädikatsweingüter. Nee, ist mir ein Begriff und ich wüsste jetzt nicht, was alles braucht irgendwie eine Art von Organisation. Also im schönen Deutschland sowieso, im Land der Vereine. Insofern macht das macht Sinn, eine Bewertungsstrategie, eine Vergleichbarkeit macht. Für mich macht das alles Sinn, ob der VDP ein lustiger und flexibler Haufen ist. Das weiß ich nicht, ob das kann ich nicht beurteilen. Und ob das Spaß macht, da Mitglied zu sein. Aber ich halte das so aus meiner entfernten Sicht durchaus für eine gute Sache, auch um Regionen. Am Ende geht es auch so ein bisschen um Marketing und auch gerade im Externen. Also wenn man jetzt in den Nachbarländern ist, dann VDP und VDP-Weingut sagt sofort jemandem was und stellt dann immer auch eine Qualität dar. Also insofern glaube ich, dass der VDP tatsächlich wirklich Sinn macht und die meisten, die ich kenne, sind auch jeweils, wenn sie Mitglieder sind, immer sehr stolz darauf.
Also in Sachsen wurden jetzt gerade zwei, oder Sachsen, Saale und Struth, zwei Weingüter neu aufgenommen in dem Verband. Ich meine, es müssten jetzt um die 202 Weingüter sein. Wenn du betrachtest, dass wir in Deutschland 10.000 Produzenten haben, ist das schon eine relativ elitäre Schiene, was sich aber auch preislich dann letztlich niederschlägt. Der Durchschnittspreis einer Flasche Wein in Deutschland liegt bei, das hatten wir auch schon mal in einer unserer letzten Folgen, liegt bei 3,69 Euro, was nicht unbedingt viel ist, in Anbetracht dessen, dass das schon allein die Ausstattung so um die 1,50 bis 1,70 kostet. Wenn du einen Ortswein im VDP-Bereich nimmst, was denkst du, was dort der Durchschnittspreis ist?
8.
13,50 Euro, 8 ist der Gutswein. Also es gibt da im Prinzip diese
Entschuldige, dass ja, ich nehme alles zurück, ich habe nicht zugehört. Nee, ich habe ich hab schon...
da geht es dir, wie unseren Zuhörern.
Nein, aber es war so... natürlich. Du ich habe jetzt erwartet, dass du nach dem Einstiegswein fragst. Und deshalb habe ich letztlich deine Frage gar nicht zu. Es ist wie beim Buzzer, weißt du, wenn man halt drückt, bevor
die Frage zu Ende gestellt wurde.
Ja, hättest du mal zugehört, ja. Junge. Okay, dann 13,50.
Was aber enorm ist, also doppelt so teuer oder doppelt so preiswert wie der Durchschnittspreis einer normalen Flasche in Deutschland produzierten und abgefüllten Wein. Schon erstaunlich. Die Pyramide ist ja relativ einfach. Du hast einen Gutswein, der meistens von einer Rebsorte angeführt wird, wie Riesling, Grauburgunder, bla bla bla. Dann hast du einen Ortswein, also der Ort, der eben mehrere Lagen zusammenfügen kann, wird dort aufgeführt. Du kannst da jetzt, keine Ahnung, Hamburger, bla 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 zum Beispiel nehmen. Dann hast du einen Einzellagenwein, der sich in erste und große Lager unterteilt für eine erste Lage. Also man kann es so ein bisschen analog zum französischen System sehen, wo das eigentlich auch herrührt oder im Zwieklang damit auseinandergesetzt, neu kreiert und fundiert wurde. Wo liegt bei einer erstmal im Premier Cru Wein der Durchschnittspreis? Was denkst du da?
Das sage ich lieber gar nichts mehr. Und halt mir die Nase zu, damit ich lustig klinge.
19,50 Euro und einer großen Lage.
Ich hätte es sagen sollen. 18 Euro wäre jetzt mein Tipp gewesen. Mist, da war ich ja gar nicht so schlecht.
Das ist genauso, als wenn man Weine blind probiert und du fragst, welcher Wein ist das? Und du sagst dann irgendwie Riesling, bla bla bla. Ja, wollte ich genau sagen. Dann hättest du doch gesagt.
Ich hätte Popette.
Also du kannst ja nichts falsch sagen. Ja, es ist ja dann irgendwie. Nee, dann. Okay, große Lage, um beim Ernst der Sache zu bleiben, liegt immerhin bei 36 Euro. Es gibt etliche Weingüter, wo du ganz tolle und großartige große Lagen auch um die 20 Euro findest. Also der Durchschnittspreis errechnet sich letztlich dadurch, dass es teilweise relativ preisintensive große Gewächse oder große Lagen sozusagen gibt. Aber es gibt ganz viele tolle Weine und großartige und Weine vom Weltmaßstab, die du schon für 20, teilweise 25 Euro bekommst. Aber die Top 50 Liste der Weinwelt wird zu einem Hauf von deutschen Weißweinen bestimmt.
Darf ich mal eine Frage zum VDP? Wenn du
die Weine der Welt nimmst.
Ich habe eine Frage noch. Was hat es denn mit diesem...
Kriegst du einen noch?
Ja, eine habe ich noch. Große Lage, großes Gewächs. Wo kommt da der Wandel her? Also es hieß ja mal alles großes Gewächs, kurz GG. Jetzt heißt das nur noch große Lage, korrekt? Habe ich das wirklich verstanden? Warum gibt es diese Namensänderung?
Die Namensänderung zum einen aus, es gibt da verschiedene Mutmaßungen, Theorien, verschiedene Aussagen. Zum einen resultiert es da heraus, dass großes Gewächs international schwer aussprechbar ist.
Große Lage ist besser, oder was?
Zum einen, weil du ein Ä dabei hast.
Big Lage, Lage.
Was auf vielen, vielen Tastaturen nicht zu finden ist. Wenn du wirklich
Großes Gewächs.
Ist ja,
okay.
Ja, großes Gewachs, genau. Das ist einer der Punkte. Und dann, weil es starke Interessenskonflikte zwischen dem VDP Pfalz und dem VDP Rheingau gab, im Zuge der großen und ersten und so weiter Gewächs- und Lagefindung. Weil es gab ja so zwei Lager mehr oder weniger, als ich das Ganze mehr oder weniger neu sondierte und fundierte um 2000 herum. Auf der einen Seite eben die Katervereinigung im Rheingau um Georg Breuer, der ganz viele Dinge und ganz viele Ideen und ganz viele historische Ideen vorantrieb. Auf der anderen Seite eben die Vereinigung der Pfalz um unter anderem Bernd Philippi, Christian von Goratze, ich meine, Weingut Pfeffingen war mit dabei. Also ganz viele eben auch sehr innovative und engagierte Köpfe, die versuchten damals eben den Weinbau, wie er 100 Jahre zuvor existierte und das Renommee des Weinbaus wieder aufleben zu lassen. Und letztlich war es ja, es war ja so der Gründungsansatz des VDPs, der um, was schätzt du, wie alt der ist?
Kein Plan.
Oder soll ich mit dieser Fragenummer aufhören? Findest du es irgendwie doof oder findest du es lustig? Oder?
Eigentlich finde ich es lustig, aber
ich weiß nicht, ob du es magst.
Ja. Ich gebe ja zu, dass ich gerne gewinne. Also nicht. Ich möchte natürlich möglichst nah an Wahrheiten und solchen Sachen liegen. Deshalb müssten das vielleicht besprechen wir das nächste Mal das vorher. Und dann kann ich da.
Ja, im Vorfeld. Ich dir irgendwelche Tipps geben, dann kannst du dich im Vorfeld, genau, kannst du dich
informieren. Damit ich hier glänzen kann.
1910, damals war es der Naturweinsteigerer. Ich habe das Datum in der Tat relativ präsent, weil es gab 2010 2010 ist meine Tochter geboren worden, also von dem her ein für mich auch nicht unwichtiges Jahr. Aber es gab da einen Festakt im Berliner Dom damals, zu dem der VDP geladen hatte, und es war ein ganz großartiges Erlebnis und Ereignis, und das werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Und damals wurde das 100-jährige Bestehen gefeiert, und der VDP wurde aus viererlei Regionalvereinen damals begründet, dem Verein der Naturweinversteigerer Rheinland-Pfalz, der Vereinigung Rheingauer Weingutsbesitzer, nicht Bewitzer, dem Trierer Verein der Weingutsbesitzer Moselsa und Ruwer und dem Verein der Naturweinversteigerer Rheinhessen. Und da heraus wurde der Verband Deutscher Naturweinversteigerer begründet. Und es ging in einer sich entwickelnden Industrialisierung und eben teilweise eben der auch Fehlkommerzialisierung des deutschen Weines, der begann eben sehr, sehr ruhmreich zu sein, weltweit anerkannt zu sein, teilweise höhere Preise erzielte als viele, viele Gewächse aus Bordeaux, aus Burgund, aus der Champagne, die damals die teuersten Weine waren. Einfach zu sagen, wir wollen ganz klare Definitionen, wollen gemeinsame Marketingstrategien, wollen gemeinsame eben auch Versteigerungsordnungen ins Leben rufen und das in einem Verband fundieren. Und da heraus entstand dann in vielen Köpfen dann letztlich erwachsen dieser Verband, der bis heute letztlich das Flaggschiff des deutschen Weines darstellt. Immer getragen und geprägt von den Köpfen, die ihn leiten. Das ist auch wie in vielen Firmen so. Also daher hatte dieser Verband eben auch ein ganz, ganz starkes und großes Auf und Ab, weil es manchmal eben fähige und manchmal nicht ganz so fähige oder eben Menschen gab, die nicht das Ziel, sondern die Situation als wichtiger erachteten. Also gerade in den 70er Jahren gab es einen starken Einbruch, auch mit der Veränderung des deutschen Weingesetzes, wo der Verband sich in seinem Qualitätsbewusstsein, in seiner Zielorientierung gänzlich verwässerte und dann letztlich mehr zu einem Mitglied Verband oder einer Mitgliedersammlung als wirklich zu einem sinnesweisenden Verband sich entwickelte, dann in den 90er Jahren sich neu definiert hat und um 2000 eben dieses neue Lagensystem, was teilweise im deutschen Weingesetz jetzt hier wieder aufgenommen wurde, definierte. Also dass eben Qualität nicht mehr an Öxle, sondern an Lagen und an Produzenten festgemacht wird.
War jetzt eine lange Antwort, fand ich. Also
ja, ich weiß. Aber ich musste selber gucken, wie ich meinen Kreis dann letztlich ziehe.
Musste selber lachen beim Reden, Alter.
Nicht zu lachen gab es da nichts. Also war tiefe Bewunderung.
Das war, ja.
Und jedenfalls gibt es einmal im Jahr eben eine Querverkostung all dieser großen Gewächse. Und für mich einen der beeindruckendsten und großartigsten Proben. Und es gibt wenig Ausfälle, das finde ich für mich persönlich. Also unglaublich präsent und unglaublich großartig und beeindruckend, dass es wenig Schrott im großen Gewächsbereich zu probieren gibt. Was ich bedauerlich fand, das habe ich auch einigen Verantwortlichen mal zum Besten gegeben, dass kein mitteldeutsches Weingut Großgewächse angestellt hat bei dieser Verkostung. Also dass diese zu verkostenden 500 Gewächse komplett ohne Mitteldeutschland stattfand.
Aber
möchte ich nur mal hier so am Rand erwähnen.
Das, aber das macht mich
ja,
jetzt
total. Ja, es gibt auch nur, egal ob eine Hai oder ein Pavis, die wirklich großartige.
Oder auch früher, muss man ja sagen, Kollege Lützgendorf, der ja leider verstorben ist.
Genau.
Wie geht's denn da
was
eigentlich?
Ich, zutiefst bedauere.
Ja, eine wirkliche Tragödie. Ich erinnere mich okay, an einen wunderbaren Film, den wir mit ihm zusammen machen durften. Wir beide.
Ich das erinnere mich auch an die Menschen als solches. Also das, neben dessen, dass also, du das ja. Filmografisch sehr, sehr großartig aufgearbeitet hast, habe ich da das erste Mal auch mehrere, nicht nur Stunden, Tage mit ihm verbracht. Und die Mensch, also wenn du eine Präsentation hast, steht dir ja meistens schon ein Mensch, aber meistens eben ein sich verkaufender Mensch gegenüber. Aber hinter den Szenen Situationen habe ich so viel Mensch Uwe dann letztlich kennenlernen dürfen und er ist nach wie vor so natürlich geblieben, das finde ich großartig, deswegen hat mich sein Tod und somit eben auch dieser große Verlust auch für das Gebiet sehr, sehr mitgenommen. Und man weiß nicht, wie es weitergeht, um letztlich auf deine Frage zu antworten. Angeblich führen es mehr gewollt oder ungewollt, schlecht als recht oder wie auch immer. Die Kinder ist derzeit weiter. Aber es hat keiner eine wirkliche Information, ob er noch zum VDP gehört oder nicht. Da wird einiges gemunkelt, ob es die Kinder wirklich übernehmen, ob es einen Investor gibt oder nicht. Also großes Lebenswert, es wäre schade, wenn es nicht weitergeführt werden würde.
Das wäre wirklich eine Tragödie. Also ich fand das damals auch so beeindruckend, da mit seinem Vater, der nochmal im Gabelstapler da, als wir bei ihnen waren, wann war das, 2018 oder so, da über den Hof gehühnert ist und so, das war schon, ja, eine Tragödie, eine wirkliche, wirkliche Tragödie. Aber nun war er aber nicht der Einzige, der große Gewächse hervorgebracht hat, muss man ja so sagen, sondern der Kollege Pavis ja auch. Warum der dieses Jahr nicht?
Ich finde es schade. Er meinte, es würde sich für ihn nicht lohnen, weil er keine Flasche darüber wirklich verkaufen würde, beziehungsweise es oft zu viele Kritiken gibt, obwohl ich empfinde, dass er sich da nicht verstecken muss, er großartige Weine produziert und ich es toll fände, wenn das im nächsten Jahr pflegen würde. Also ich glaube, es ist manchmal auch eine Situation, dass man das Gefühl hat, man müsste es nicht, aber es ist eben keine Verkaufsveranstaltung, es ist eine Leistungsschau und er sollte gerade Mitteldeutschland sich nicht verstecken. Eben auch wie bei Matthias Hai oder eben auch, dass Klaus Zimmerling zum Beispiel ein großes Gewächs produziert, das dort anstellen würde und so weiter. Also da würde ich mich sehr drüber freuen, auch die Neuzugänge, sprich ein Martin Schwarz und Marika Böhme von Böhme und Töchter, die jetzt neuerdings zum VDP gehören seit diesem Jahr, im kommenden Jahr dort ihre Weine anstellen würden, um einfach den Vergleich zu sehen. Denn durch Vergleich wächst man. Und durch Vergleich, auch wenn es kritisiert wird, dann weiß man einfach, was vielleicht kritisiert wird, weil viele derer, die dort verkosten, publizieren auch, sei es entweder sozialmedial oder in greifbaren Publikationen oder eben in irgendeiner öffentlichen Form und kritisieren natürlich auch, wenn es was zu kritisieren gibt, dann weiß man, okay, das ist vielleicht der Zeitgeschmack, das ist der journalistische Geschmack, das ist die Betrachtungsweise. Und wenn ich dazu gehören möchte, dann sollte ich meine Weine darauf und so einordnen. International fand sowas Anerkennung und es ist schön oder es wäre toll, wenn damit eben Mitteldeutschland nicht untergeht. Aber wie auch immer will ich es darüber nicht definieren oder darauf aufhängen. Einfach ist es toll, dass es sowas gibt und dass der deutsche Wein dank des VDPs und das ist damit keine Ausnahmeerscheinung. Also auch der ÖWM, also das österreichische Weinmarketing, hat es für Österreich geschafft. Damals federführend von Willi Klinger, ist einer der Kultfiguren sozusagen der österreichischen Weinwelt, es geschafft, sich zu präsentieren und eben auch den österreichischen Wein zu alten, ruhmreichen Ehren zu führen.
Zu altem Glanz.
Zum alten Glanz, ja, dieses Wort fehlte mir.
Man hilft ja gern.
Also daher ist es immer von Menschen abhängig, wie erfolgreich eine Unternehmung oder ein Unternehmen oder in dem Fall ein Marketingverein, ein Verein als solches ist.
Ist das jetzt
ist aber auch nicht günstig, also muss man auch dazu sagen. Nee, würde ich auch, also es wäre natürlich zum einen ein Schulterschlag, sich darin engagieren zu dürfen, also dazu ernannt zu werden. Zum anderen kostet es natürlich Geld, also sowohl die Weine anzustellen, irgendwo muss der Wein sich, müssen solche Proben finanziert werden. Und gerade für kleinere Weingüter ist sowas eben auch eine Hausnummer.
Es ist jetzt grundlegend, also wenn ich das jetzt mal zusammenfassen darf, also es ist ein Plädoyer für den VDP. Ja.
Großes, eine große Ehrerbietung.
Oh Gott.
Und für einen Großteil seiner, wieso sagst du Gott?
Ja, dann auf die Knie, alle, VDP, juhu. Kriegst, ja. Hast du jetzt auch so Kugelschreiber vom VDP und T-Shirts und Mützen und so? Die ich bei dir
erwerben kann? Ich bin eigentlich keiner, der es irgendwie öffentlich irgendwie darbietet oder preisträgt. Ich versuche da nicht irgendwie parteiisch zu erzählen.
Vielleicht müsste der VDP, kann ja mal drüber nachdenken, ob man das hier wie bei der, wie heißen die hier, die Amerikaner, nicht Rugby, Football, und die kriegen doch immer so einen Meisterschaftsring. Vielleicht müsste man kurz sagen, wenn alle Winzer so einen Ring hätten, so mit so einem VDP-Emblem, also mit dem Adler drauf, das wäre, das doch.
Anstecker gibt's ja. Anstecker gibt es ja, also da. Weißt du, was ich bei diesem Hotel Matze dort erfahren habe, was ich total interessant finde? Marc-Uwe Kling, der von Känguru-Chroniken war ja dort.
Ja.
Und der hat ja so einen Merchandise-Shop und den kompletten Erlös des Merchandise-Shop spendet er.
Sehr lustig.
Fand ich beeindruckend.
Also an einen speziellen Verein oder geht das irgendwo hin?
Das hat er nicht erwähnt. Ich denke, es wird bei ihm sozial karikativ in irgendeiner Form sein oder vielleicht auch linkspolitisch oder wie auch immer. Also das ist ja immer noch eine andere Entscheidung, wen oder was man da unterstützt. Aber allein den Gedanken, dass er sagt, okay, eigentlich bin ich nicht so kommerziell, dass ich einen Shop brauche. Das Bedürfnis ist da und ich wurde dazu gedrängt oder ermuntert. Aber ich möchte da kein Geld heraus rekrutieren, sondern brauche es nicht und spende es.
Finde ich stark.
Witziger Gedanke.
Finde ich stark. Finde ich gut.
Ja, fand ich großartig. Also fand ich,
Das ist die Verantwortung derer, die in der Öffentlichkeit stehen. Und finde ich gut. Finde ich gut, wenn jemand diese Verantwortung auch annimmt. Weil wenn es diejenigen
nicht gibt. Und finde es auch gut, dass er darüber redet. Also dass er es nicht nur im Stillen macht, sondern dass er eben auch das publiziert.
Ja. Weiß ich jetzt gar nicht, habe ich gar keine wirkliche Meinung zu. Aber vielleicht dient das ja als Vorbild auch für andere zu sagen, ja Mensch, wenn ich, ohne diejenigen, die ich kenne zum Beispiel eine Familie, für die will ich jetzt gar nicht Werbung machen, weil die spenden jedes Jahr 1 Million in München für das Dezernat der Kinder. Also und das ohne an das eine Glocke zu hängen. Finde ich, also, wie heißt denn das? Kinder, nee, Dezernat klingt jetzt aber auch irgendwie blöde. Naja, jedenfalls kommt das also diese öffentliche Stelle zugute und das in einer Stadt, die eigentlich ganz gut Geld hat und trotzdem wird das gebraucht, ja. Wir sind ja nur ein Land, in dem es uns eigentlich überall in allen Ecken ganz gut geht und dennoch wird an so vielen Stellen wird Geld aus solchen Quellen gebraucht. Tragisch. Hm.
Gerade. Aber manchmal eben auch sehr, sehr interessant und gut, dass es Menschen gibt, die sich darüber hinaus dort Gedanken machen. Unter anderem fand ich es beeindruckend, dass ein entfernter Bekannter von mir für den Erhalt der Moorlandschaften relativ viel Geld aufwendet. Für die ja keine, also wo du dich erstmal fragst, hä? Gibt doch so viel wichtigere Sachen als eben die Moorlandschaften, aber nein. Also dadurch, dass eine Moorlandschaft so viel mehr oder um ein Fünffaches effektiver für eine Klimasituation ist als im Wald zum Beispiel.
Aufgrund des Wassers wahrscheinlich oder weil da mehr Wasser in die Atmosphäre.
Der verschiedenen biologischen Abläufe, die dort praktiziert werden und des CO2-Umsatzes und so weiter. Also da, wenn man sich damit beschäftigt, einen Gedanken zu machen, gibt es eben so manche Sachen, die gänzlich vergessen sind. Und wo ich es toll finde, dass wenn jemand eben Geld über hat oder es eben aus irgendwelchen Gründen woanders zur Verfügung stellen möchte, es genau für solche Projekte aufwendet.
Wo was man hier du sowas bei Wein und Weltfrieden nicht alles lernt, Silvio, da bin ich.
Beim Umweltpodcast, genau, super.
Nein.
Ja.
Heute ist war
jetzt Lars. Das heißt, wir finden kein Ende, oder?
Ich wollte jetzt mehrfach ansetzen, dem Ganzen jetzt hier endlich mal ein Ende zu setzen, weil ich, bevor es zu faserig wird und wir so unsere Wohlfühltemperatur hinsichtlich der Länge so überschreiten, weil wir ja keinem auf den Keks gehen wollen. Wobei sich ja trotzdem, jetzt verlängern wir das schon wieder, doch diese langen Podcast-Formate nicht nur halten, sondern auch neu entstehen. Aber dann, das funktioniert wahrscheinlich nur bei denen, die, wenn sich Menschen unterhalten, die wirklich was zu sagen haben. In diesem Sinne machen wir das jetzt.
Ich glaube, das zum einen, und dann ist es letztlich meistens ein Gastformat. Also wenn du einen Gast da hast, der eine gewisse Anlaufphase braucht, bis der sich warm geredet hat, du diesen Gast vielleicht auch neu kennenlernst, dann fängt es an, interessant zu werden. Und
wenn die dann auch so wirklich interessante Lebensläufe haben, dass da wirklich was zu erzählen
gibt. Und auch eine Meinung haben.
Belastbares Wissen und witzig sind. In diesem Sinne würde ich jetzt mal all diesem ein Ende setzen und sagen, tschüss, lieber Silvio.
Wir arbeiten dran.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir danken. Tschüss.
Bis bald einmal, lieber Lars. Ciao.